Christus und dir das Leben. Also in meinen beiden ersten beiden Vorträgen, da ging es ja um unseren Reichtum in Christus. Wenn wir uns das vor Augen führen, wer und was wir in Christus sind und dann unsere Erfahrungen damit vergleichen, dann kommen wir unweigerlich zu dem Schluss, dass beides mehr oder weniger auseinanderklafft. Die geistliche Realität und unsere Erfahrung decken sich nur teilweise. Da ist noch viel Land zu erobern. Bei dem Thema Werde, was du bist, da ging es vorwiegend darum aufzuzeigen, wie es möglich ist, dass dieser Reichtum in Christus auch in unserem irdischen Leben erfahrbar wird. Ich habe darüber gesprochen, dass wir mit Christus gekreuzigt sind, wie das zu verstehen ist. Aus dieser Tatsache, dass unser alter Mensch tot ist, dass der Herr Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, resultiert nun die Aufforderung an uns, unser Eigenleben aufzugeben und Christus die Herrschaft über unser ganzes Leben zu überlassen. Es ging deshalb in dem vorigen Vortrag um Hingabe und Zerbruch, nicht egozentrisch, sondern christozentrisch soll unser Leben sein. Nicht selbstzentriert, sondern christuszentriert. Und wie und wo äußert sich jetzt christuszentriertes Leben, das soll das Thema dieses letzten Vortrags sein. Da habe ich einige Punkte, da ließe sich natürlich sehr viel dazu sagen. Es ist einfach nur so, dass ich ein paar Dinge herausgreifen musste. Christuszentriertes Leben, zunächst einmal, ist ein Leben mit einer neuen Identität. Was ist deine und meine Identität? Wer bist du? Wenn jemand dich fragen würde, wer bist du? Was würdest du darauf antworten? Meine Antwort auf diese Frage ist im Grunde genommen meine Identität. Also die Antwort, die ich auf die Frage gebe, wer bin ich? Diese Frage, die stellt sich jeder irgendwann mehr oder weniger bewusst, zu verschiedenen Lebenszeiten unterschiedlich stark natürlich auch. Wir haben ein bestimmtes Bild von uns selbst, unser Selbstbild. Das Bild ist dann mehr oder weniger negativ oder auch positiv geprägt. Entsprechend werden wir, wenn wir über uns nachdenken, uns mehr oder weniger gut oder auch miserabel fühlen. Das Selbstgefühl. In unserer Gesellschaft sind bestimmte Werte gültig, an denen der Wert eines Menschen gemessen wird. Leistung, Macht, Reichtum, Jugend, Schönheit, Gesundheit, Beliebtheit, Ruhm. Wenn man es in diesen Werten nicht bringt, hat man ein Problem. Wenn ein Mensch nur die in der Welt üblichen Maßstäbe hat, um zu beurteilen, ob er Wert hat oder nicht, kommt er leicht zu einem negativen Ergebnis. Die Folge ist, er lebt mit Gedanken und Gefühlen der Minderwertigkeit. Mancher kompensiert diesen unerträglichen Zustand damit, dass er sich und anderen etwas vormacht. Das heißt, er legt sich ein Image zu, eine Fassade, mit der er dann vor den Augen der anderen bestehen kann. So wie es hier gezeigt ist. Ja. Im tiefsten weiß er natürlich schon, dass das Bild, das er anderen vermittelt, letztlich Fassade ist, dass nichts dahinter ist. Und daher hat er auch kein echtes Selbstbewusstsein, denn diese Fassade ist ja immer bedroht. Und das schafft Unsicherheit. Es könnte ja mal jemand dahinter schauen und feststellen, es ist ja nichts dahinter. Diese Gefahr ist immer da und deswegen reagieren solche Menschen oft sehr, sehr empfindlich, wenn man an dieser Fassade kratzt, wenn man die irgendwie in Frage stellt. Ja. Eine falsche Identität. Aber nun ist es eine Tatsache, dass solche, die Christus in ihr Leben aufgenommen haben, von neuem geboren sind, eine neue Identität haben. Was ist das für eine Identität? Wer, was bin ich als Christ? Im Grunde genommen haben wir natürlich schon viel darüber gesprochen, in den ersten beiden Vorträgen, was da gesagt wurde. Das ist ja auch alles Ausdruck und Teil unserer Identität. Unsere neue Identität, ich habe hier einen Katalog von 32 Punkten, habe ich auch ins Arbeitsmaterial gegeben. Das müsst ihr euch selbst mal vornehmen, das müsst ihr selbst mal studieren. Das kann ich hier nicht alles behandeln, ist auch nicht nötig. Einiges habe ich schon behandelt, aber Das wäre durchaus mal eine lohnenswerte Sache, vielleicht nur jeden Tag mal einen Punkt vorzunehmen. Den ganzen Monat lang hat man zu tun. Ne? Jeden Tag einen Punkt, mal so in einer stillen Zeit, die Bibelstellen, die da dabei stehen, mal zu lesen und sich mal Gedanken darüber zu machen, damit uns mal so richtig klar wird und groß wird, wer wir denn in Christus wirklich sind. Unsere neue Identität. Gottes geliebtes Kind, eine neue Schöpfung, ein Erlöster, ein Gerechtfertigter, vollkommener Mensch in Christus, ein heiliger Miterbe Jesu Christi, berufen, begabt, beauftragt, Gott zu dienen und so weiter und so weiter. Ihr habt diese Liste. Ich habe schon im ersten Vortrag kurz angedeutet, dass, habe ich gesagt, wenn wir Schmetterlinge sind, das ist wichtig, dass wir das wissen, da nehme ich ein Bild aus der Natur. Ein sehr schönes und sehr eindrückliches Bild, das Gott uns hier vor Augen stellt. Er die Metamorphose, das Werden eines Schmetterlings. Das ist großartig. Ich möchte fast sagen, dass Gott uns mit diesem Geschehen zeigen wollte, was es heißt, ein neuer Mensch zu werden. Eine neue Schöpfung. Denn das vollzieht sich dort. Da ist eine Raupe, ich denke, jeder von uns erkennt Raupen, oder? Nicht sonderlich attraktive Tiere, kriechen auf dem Bauch herum, haben vielleicht ein paar Haare am Leib, ja, mehr oder weniger mancher ein bisschen netter wie andere, aber irgendwie nicht so sehr attraktiv. Aber diese Raupe, die spinnt irgendwann einmal ein Kokon um sich herum, verpuppt sich. Man sieht dann überhaupt nichts mehr, was lebendig ist. Es sieht aus wie tot, so eine Puppe. Das Puppenstadium dann kann unterschiedlich lange dauern. Je nach Art der Raupe vielleicht mehrere Tage oder sogar Monate, Jahre. Und dabei kommt es zu einer völligen Neuorganisation der Körperteile und inneren Organe der Raupe. Und wenn irgendwann schließlich die Puppenschale aufbricht, kommt ein fertiger Schmetterling heraus. Das ist wirklich ein Wunder der Natur. Was hat ein Schmetterling noch mit einer Raupe gemeinsam? Wisst ihr, die Metamorphose ist etwas Gewaltiges. Aus einer Raupe wird ein Schmetterling. Aber jetzt ist es sehr wichtig, wenn wir jetzt an die Wiedergeburt denken, dass wir das begreifen. Dass wir einmal Raupen waren, aber jetzt Schmetterlinge sind. Das ist sehr wichtig deswegen, weil wir sonst nicht wie Schmetterlinge leben. Anders gesagt, wenn dieser Schmetterling nicht weiß, dass er Schmetterling ist, wenn dieser Schmetterling denken würde, er wäre immer noch Raupe, dann würde er doch eines mit Sicherheit nicht tun, er würde nicht fliegen. Er weiß doch, dass eine Raupe nicht fliegen kann. Und wenn wir nicht wissen, wer wir wirklich sind, werden wir das, was Gott uns gegeben hat, nie wirklich in Erfahrung bringen und werden es nicht leben. Darum ist es so wichtig, dass wir eine wahre, eine richtige, korrekte Identität haben. Gibt es was Größeres, als sagen zu können, ich bin ein Kind des allmächtigen Gottes? Und auch wenn ich in den vorhin genannten weltlichen Werten absolut top wäre, würde ich doch weit hinter dem zurückbleiben, was ich in Christus schon bin. Wenn du der Mensch wärst, der von der ganzen Welt am meisten bejubelt und ja, geehrt würdest, aus irgendwelchen Gründen, was wäre das schon? Das wäre gar nichts im Vergleich zu dem, was jeder von uns hier, der ein Kind Gottes ist, was er wirklich schon ist. Das müssen wir mal begreifen. Wir können diese Identität gar nicht besser machen. Die kann nicht besser sein, als sie ist. Ein Kind des allmächtigen Gottes sein. Um das richtig zu erfassen zu können, müssen wir uns allerdings frei machen von aller Menschenabhängigkeit und uns in die völlige Gottesabhängigkeit begeben. Solange ich nämlich die Ehre bei Menschen suche, anstatt bei Gott, werde ich immer mehr davon bestimmt sein, was Menschen von mir denken, als was Gott denkt oder was geistige Realität ist. Glaube und Ehrsucht schließen sich aus. Jesus sagte mal in Johannes 5,44, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Das ist das Problem. Wir haben also eine neue Identität. Aber die Frage ist ja, bestimmt sie auch unser Leben? Haben wir sie wirklich durch Glauben voll und ganz in Anspruch genommen? Haben wir uns damit identifiziert, eins gemacht? Ich sagte schon mal, was wir denken und glauben, bestimmt unser Leben. Wenn wir denken, wir seien Rauben, werden wir auf den Bauch fürs Leben kriechen, bildlich gesprochen. Wenn wir dagegen glauben, dass wir Schmetterling sind, dann können wir uns in die Luft erheben und über die Niederung des Alltags hinweg flattern. Das heißt noch nicht, dass wir unrealistisch leben, nein, vielmehr leben wir dann erst wirklich realistisch, denn zur Realität gehören auch die geistigen Tatsachen. In der Preisgabe der alten und in der Annahme der neuen Identität liegt eine große, befreiende Kraft. Das kann Menschenleben verändern, radikal verändern. Da gibt es keine Minderwertigkeitsgedanken und Gefühle mehr. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich Gedanken der Minderwertigkeit haben könnte, wenn ich begriffen habe, was es heißt? Ich bin ein Kind des allmächtigen Gottes, geliebt und angenommen von ihm. Die Leute bilden sich was ein, wenn sie Kind von diesem oder jenem berühmten Menschen sind, halt ein Schauspieler oder irgendwas. Ja, bei Menschen mögen sie damit vielleicht schon punkten. Aber was ist denn das? Da lächerlich im Vergleich dazu, Kind des allmächtigen Gottes zu sein, Schöpfer des ganzen Universums. Das müssen wir uns einfach mal richtig klar machen. Christus zentriertes das Leben ist ein Leben in der Freiheit. Wir alle kennen und zitieren vielleicht auch immer wieder das Wort Jesu in Johannes 8, 36. Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Wenn wir es zitieren, dann beschleicht uns vielleicht ein unangenehmes Gefühl, weil wir im Grunde um unsere Gebundenheiten wissen. Wir wissen, dass das Wort Jesu wahr ist und wir wissen gleichzeitig, dass es nicht unserer Erfahrung entspricht. Was ist der Grund dafür? Ich denke, kein anderer als der, dass ich nicht christuszentriert lebe, sondern selbstzentriert. Ich denke da an ein Lied von Reinhard May mit dem Satz, kennt ihr sicher auch das Lied, über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Ja. Nun, ich meine, Reinhard May muss da schlecht informiert gewesen sein, als er dieses Lied dichtete, denn auch über den Wolken gibt es Grenzen. Es ist jedenfalls ratsam, für den Piloten eines Düsenjets sich über den Kontrollturm informieren zu lassen, was sich denn da sonst noch über den Wolken tummelt. Es gibt keine grenzenlose Freiheit. Selbst im Paradies war die Freiheit nicht grenzenlos. Gott hat dem ersten Menschenpaar viel Freiheit gegeben, aber er hat ganz bewusst eine Grenze gesetzt, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. In Jakobus 1, 25 und Jakobus 2, 12, da ist jeweils die Rede vom Gesetz der Freiheit. Das klingt wie ein Widerspruch eigentlich. Gesetz, da denken wir an Bindung, an Gefangenschaft, an Zwang und nicht an Freiheit. Da ist hier die Rede vom Gesetz der Freiheit. Was hat also Freiheit mit Gesetz zu tun? Ich denke sehr viel. Das ist scheinbar ein Widerspruch. Das Gesetz der Freiheit meint nämlich die von Gott gesteckten Grenzen, innerhalb derer wir frei sein können. Ich bewundere immer so Leute, die so perfekt Klavier spielen können. Zum Beispiel, jetzt hatten wir kürzlich bei uns in Rosalie einen Vortrag gehabt, kurz vor Weihnachten, und er hatte dann auf dem Klavier gespielt mit einer ungeheuren Brillanz, aber es war gewaltig. Und ich dachte, wie ist das möglich, dass man seine Finger so schnell bewegen kann? Das ist Wahnsinn. Ne? Diese Freiheit, die dieser Mensch da hat, wenn er auf den Tasten des Klaviers darum arbeitet. Ja, der hat völlige Freiheit, hat man den Eindruck. Ja, aber wie kam er denn zu dieser Freiheit? Indem er sich an Grenzen gehalten hat, indem er die Grenzen, die ihm von der Harmonielehre und so weiter aufgebürdet waren, die musste er akzeptieren, und innerhalb dieser Grenzen konnte er dann Freiheit entwickeln. Das ist es. So geht es auch, anders kann es nicht gehen. Wir müssen die Grenzen akzeptieren, innerhalb dieser Grenzen können wir frei sein. Der Herr aber ist der Geist, wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit, heißt es in 2. Korinther 3,17. Der Geist des Herrn wird die von Gott gesteckten Grenzen nie überschreiten. Der Teufel hat ja versucht, den Herrn Jesus dazu zu verführen, diese Grenzen zu überschreiten, aber der Herr hat sich dagegen gewehrt, indem er genau auf diese Grenzen verwiesen hat. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Das sind die Grenzen. Es gibt ja zwei grundsätzliche Probleme mit der Freiheit. Das eine ist ja das, dass wir dazu neigen, die von Gott geschickten Grenzen etwas weiter hinauszuschieben. Das heißt, wir sind mit dem, was Gott uns zugedacht hat, nicht zufrieden. Neben dem Haus, in dem wir wohnen, ist oder war, ich muss eigentlich sagen war, seit letztem Jahr haben sie ein Haus hingebaut. Aber da war so ein schönes großes Feld, wo die Kühe grasten. Die kamen dann bis bei uns an den Zaun heran. Die Kühe, die hatten ein riesiges Feld, eine riesige Wiese. Und es waren wenige Kühe, es waren insgesamt vielleicht 6 oder 8 Kühe, die da waren auf dem riesigen Gebiet. Wisst ihr, was sie gemacht haben? Die haben den Kopf und den Zaun durchgesteckt und haben auf unserer Seite gefressen. Unglaublich. Irgendwie, wahrscheinlich, haben sie auch gedacht, das Gras hinter dem Zaun schmeckt sicher besser. Ne? Obwohl sie jede Menge Gras hatten. Und irgendwie kam mir das bekannt vor. Ich dachte, irgendwie kenne ich das doch. Ist es nicht bei uns irgendwie ein bisschen ähnlich? Ja, wir meinen doch auch immer, das Gras außerhalb des Zauns schmeckt besser. Anders gesagt, wir neigen dazu, die Freiheit als Vorwand für das Fleisch zu gebrauchen, wie es Paulus in Galater 5,13 mal ausgedrückt hat. Und damit beweisen wir letztlich nur, dass wir Christus zentriertes Leben nicht wirklich geschmeckt haben. Das zweite Problem mit der Freiheit besteht darin, dass wir uns selbst nicht selten auch engere Grenzen stecken, als Gott sie gemeint hat. Das heißt, wir legen uns selbst Gesetze auf, meist auch den Mitchristen. Lasten, die uns belasten, müde machen. Wir machen das wie die Pharisäer, die sich und andere mit hunderterlei Vorschriften das Leben schwer gemacht haben. Christus und dir das Leben bewegt sich in dem weit gesteckten, von Gott gesteckten weiten Raum der Freiheit. Römer 8,21 heißt es, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Die Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Die ganze Schöpfung soll da hineinkommen. Galater 5,1 sagt Paulus, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Zur Freiheit befreit. Ich weiß, es gibt viele Christen, ich aus der Seelsorge, ich habe ja 8 Jahre mit Alkoholikern gearbeitet, auch in einer Klinik für Suchtkranke. Aber ich meine, da waren auch Christen, es war eine christliche Klinik. Aber man auch in der Seelsorge hat man es oft genug zu tun damit. Auch Christen geraten in suchtartige Abhängigkeiten. Gar keine Frage. Da sind wir nicht davor gefeit. Aber wisst ihr was, ich würde einem Christen nicht sagen, du bist gebunden. Würde ich ihm nicht sagen. Das wäre eine falsche Identität. Ich muss bei der richtigen wahren Identität ansetzen und ich würde ihm sagen, du bist frei. Christus hat dich befreit. Und du bist frei. Aber jetzt lebe das auch, diese Freiheit. Nimm sie in Anspruch, diese Freiheit. Und diese Freiheit in Anspruch nehmen heißt, ein ganz klares, entschiedenes Nein zu dem zu haben, was einen bindet. Das ist keine Frage, anders geht es nicht, ist schon klar. Wenn dann noch so ein kleines, winziges Ja im Hinterkopf übrig bleibt, hat man schon verloren. Keine Chance. Selbst der Ungläubige schafft es, wenn er diese klare Entscheidung trifft, eine Bindung aufzugeben. Oft genug erlebt. Die meisten unserer Patienten waren ja keine Christen. Und wir haben ja immerhin doch 65% haben es dauerhaft geschafft. Das heißt wahrscheinlich mehr. Innerhalb von 4 Jahren haben 65% rückfallfrei gelebt. Viele haben es auf zweiten Anhieb geschafft. Also das ist ja, man sieht, entscheidend ist ja, dass man eine klare Entscheidung hat. Jetzt, wir sind schon frei in Christus, dann müsste es doch möglich sein für uns als Christen, wenn wir bereit sind, uns gegen das, was uns bindet, zu entscheiden, dann müsste es möglich sein, diese Freiheit zu erfahren. Mit Hilfe, mit Unterstützung, die man solchen Menschen gewähren muss. Gar keine Frage. Okay. Ich denke, diese Freiheit ist eine der schönsten Erfahrungen christuszentrierten Lebens. Frei von Leistungszwängen, ich muss nicht mehr, ich darf. Frei von der Meinung, der Zustimmung und dem Lob anderer Menschen. Das heißt noch lange nicht, dass ich über allem stehe und mir von niemandem etwas sagen lasse, aber dass mich die Meinung der anderen nicht mehr bestimmen kann. Ich weiß um meinen Wert auch ohne Fanclub und das macht mich frei zum Dienst und zum zeugnishaften Leben. Schließlich muss ich mich auch von meinen Bedürfnissen nicht mehr knechten lassen. Freiheit. Ein viertes. Christuszentriertes Leben ist ein Leben der Ruhe. Hebräer 4,10. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den seinen. Welche Ruhe ist hier gemeint? Nun, ganz sicher nicht die Ruhe, die man den Verstorbenen zuspricht, die sogenannte letzte Ruhe. Es handelt sich hier um keine Friedhofsruhe. Viele Leute verschaffen sich auch eine Ruhe vor ihrem Gewissen, indem sie ihr Leben nach dem Motto gestalten, ich tue Recht und scheue niemand. Der Gott der Humanisten drückt schon mal ein Auge zu. Hauptsache, man hat sich redlich bemüht. Nein, diese Ruhe der Selbsttäuschung ist auch nicht gemeint. Dann gibt es auch Menschen, die kann nichts, aber auch gar nichts aus der Ruhe bringen. Die haben das angeborene Temperament eines Seehundes. Ihre Ruhe mag vielleicht anziehend oder sogar vorbildlich wirken, aber sie hat doch nichts mit der Ruhe zu tun, von der in unserem Text die Rede ist. Und ebenso wenig ist die Ruhe der Passivität gemeint. In der Berleburger Bibel steht dazu folgender Kommentar: Wir, die glauben, gehen in die Ruhe ein. Nicht in die Faulheit des Fleisches, sondern in die Kraft des neuen Lebens, dass sich Gott Stille ergibt und ihn in sich herrschen und wirken lässt. Sehr gut ausgedrückt, ja. Also die Ruhe, von der hier die Rede ist, hat auch nichts mit der Faulheit des Fleisches zu tun. Um welche Ruhe also geht es? Es ist die Ruhe, die ihren Urgrund darin hat, dass ich mir dessen bewusst bin, dass alles schon getan ist, was Gott durch mich oder durch dich jemals tun wollte. Christus hat am Kreuz ausgerufen, es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Das Werk der Erlösung, zuallererst gewiss, aber auch unsere Heiligung und noch mehr sogar die Werke, die Gott durch uns wirken möchte, sind vor ihm schon fix und fertig, sind von Gott bereitet. Jetzt geht es darum, dass wir ihm unsere Glieder zur Verfügung stellen, als Werkzeuge der Gerechtigkeit, sodass Gott diese bereiteten Werke durch uns real werden lassen kann. Denken wir Epheser 2,10, da heißt es, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. In den von Gott bereiteten Werken wandeln, klingt irgendwie nach Ruhe, oder? Ich denke, das ist es, was uns ganz wesentlich von den alttestamentlich Gläubigen unterscheidet. Die Juden, die mussten sich zu dieser Ruhe hocharbeiten, mussten alle möglichen Gesetze einhalten, Opferdienste verrichten, um so die Hoffnung haben zu können, von Gott angenommen zu werden. Erst Arbeit, dann Ruhe war die Devise. Entsprechend hielten die Juden den Sabbat. 6 Tage Arbeit, 1 Tag Ruhe. Bei uns ist es anders. Wir dürfen wissen, dass Christus schon alles vollbracht hat, dass die Arbeit schon getan ist. Wir dürfen diesen Platz der Ruhe einnehmen und dann von dieser Ruhe her handeln. Erst Ruhe, dann Arbeit ist die Ordnung des neuen Bundes. Vielleicht ist das der Grund, warum wir Christen bei uns die Woche mit einem Ruhetag beginnt. Der Sonntag, der erste Tag der Woche. Ich behaupte das nicht, aber ist doch eine gute drückt etwas Wichtiges, eine wichtige Wahrheit aus. Wie war das mit Martha und Maria? Martha machte sich in der Küche zu schaffen, wollte eine gute Gastgeberin sein, den Herrn Jesus mit einem guten Essen verwöhnen. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Jesu Füßen und hörte ihm zu. Wir kennen die Geschichte, die Hausfrauen immer wieder erbost. Was sagt der Herr Jesus? Sagt er, Martha, deine Arbeit in der Küche ist unnötig? Nein, das sagt er nicht. Oder sagt er, Maria, ich finde es super, dass du deiner Schwester die Arbeit überlässt und deine faule Haut pflegst? Nein, hat er auch nicht gesagt, gell? Er sagte, eins ist Not, Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Und das ist die Stelle, wo so manche fleißige Hausfrau einen dicken Hals bekommt. Wenn man die Geschichte falsch versteht, ich behaupte, Jesus wollte weder Martha tadeln, noch wollte er Maria loben. Ich denke, er nahm das Geschehen zum Anlass, um den beiden damals und uns heute auch eine Wahrheit vor Augen zu führen. Jesus sagt gewissermaßen, bitte bedenkt doch die rechte Reihenfolge. Erst die Gemeinschaft mit mir und das volle Vertrauen, dass ich alles im Griff habe und richtig machen werde und dann aktiv werden und handeln. Nein, nicht Passivität, das hat ja Jesus nie gepredigt, hat er auch nicht gelebt, oder? Aber Aktivität aus der Ruhe heraus und nicht anfangen mit der Aktivität. Das führt zum Aktivismus, nicht? Wenn man bei der Aktivität beginnt. Und der führt zum Leerlauf irgendwann einmal. Leerlauf-Aktivität. Das können wir uns ersparen. Das wird irgendwann auch mal wieder zum Ausgebrannt sein. Also wir dürfen zur Ruhe kommen, denn das Vollbringen unserer Werke ist gar nicht unsere Sache, ist seine Sache. Das Wollen und das Vollbringen schafft er, heißt es. Das Wollen und das Vollbringen schafft er. Aber bitte, das Wort darf hier auch nicht missverstanden werden, gell? Zwischen Wollen und Vollbringen, da ist noch was, das darf man nicht übersehen. Da ist unser Tun. Wenn ich unterwegs bin und im Zug sitze und der Herr es mir aufs Herz legt, jemandem ein Zeugnis zu geben, das Evangelium zu sagen, dann hat er das Wollen geschaffen. Und jetzt kann ich die Verheißung auch in Anspruch nehmen, dass er auch das Vollbringen gibt, oder? Hat er ja zugesagt. Aber was muss denn passieren, bevor es zum Vollbringen kommt? Ich muss halt irgendwann mal den Mund aufmachen, oder? Das hat er mir nicht, das nimmt er mir nicht ab. Da steht nichts da, dass er mir das abnimmt. Also ich muss handeln im Glauben, dass er das Vollbringen schenkt. Also meine Aktivität ist notwendig und ist richtig, aber aus der richtigen Haltung heraus, im Glauben auf seine Kraft und Möglichkeit, nicht auf die eigene. Ja, wir wollen aber immer ganz gern, weil es uns einfach an diesem Grundvertrauen fehlt, wollen wir immer wieder Jesus ein bisschen nachhelfen und das geht immer schief. Meine Frau und ich gehen ab und zu mal, vielleicht so alle zwei Monate mal, in ein Bad. Das ist da in Füssen, bei Füssen in Schwangau, direkt in der unmittelbaren Umgebung von dem Königsschloss von König Ludwig. Da. Sehr schönes Bad, Kristallbad nennt sich das. Und da, das ist ein Solebad. Da gibt es im Freien ein Becken, das ein sehr warmes Becken, das hat einen hohen Salzgehalt von etwa 18%. Nicht ganz so hoch wie im Toten Meer. Da ist es ja über 30% im Toten Meer. Da kann man sich noch so bemühen. Man kann nicht untergehen, bei aller Bemühung nicht. Es geht nicht. Man kann aber auch nicht schwimmen da. Aber da ist es noch etwas milder. Aber es ist immerhin so, dass man auf dem Wasser liegen kann. Man wird getragen. Man darf nur eines nicht tun. Zu meinen, ich muss mich über Wasser halten. In dem Moment, wo ich versuche, mich über Wasser zu halten, dann gehe ich schon unter. Ich muss mich schön ruhig aufs Wasser legen. Im Vertrauen, dass mich das Wasser trägt. Ja? So wie der da. der hat's kapiert. Einfach aufs Wasser legen. Ich mache immer wieder die Beobachtung, das ist interessant, Kinder sowieso, die kriegen es meistens nicht hin, gell? Dass Leute, die schaffen es nicht, einfach da auf dem Rücken zu liegen. Die irgendwie haben sie Angst und tun etwas und bums, gehen sie unter. Aber so eigentlich sollte das Leben sein in Christus, dass ich dieses Vertrauen habe und von daher völlig zur Ruhe kommen kann in ihm. Ich weiß, er hat alles gemacht. Ich weiß, er kann auch alles machen. Wenn überhaupt jemand, dann sowieso nur er. Ich sowieso nicht. Wer von uns ist der Meinung, er kann leben wie ein Christ? Ja, alle sind wir doch der Meinung, oder? Wir bemühen uns ja doch auch. Mit null Erfolg. Nein, ja, ich weiß schon, ihr könnt das vielleicht besser als ich, aber ich kann euch sagen, ich kann nicht leben wie ein Christ. Ich kann es nicht. Vielleicht könnt ihr es, ich kann es nicht. Bob George, den ich ein paar Mal erwähnt habe, der hat gesagt, es gibt in der ganzen Welt nur eine einzige Person, die leben kann, wie man als Christ leben soll. Und das ist Jesus Christus. Er allein kann es. Und keiner von uns kann es letztlich. Und wir strampeln uns ab und bemühen uns, wie Christen zu leben. Und wir können es gar nicht. Es ist gar nicht möglich. Er kann es. Deswegen müssen wir ihn leben lassen. In uns und durch uns, dann ist es möglich. Ja. Eine leistungsorientierte Glaubenshaltung ist bei vielen Menschen, die in die Seelsorge kommen, ein hervorstechendes Merkmal, das auch sehr viel mit ihrer Problematik zu tun hat. Es kann doch nicht darum gehen, die Forderung der Bibel als einen unerfüllbaren Leistungskatalog zu verstehen. An der Stelle möchte ich euch mal einen Christen beschreiben, den ihr wahrscheinlich kennt. Ja. Ich nenne ihn den Phantom-Christen. Den kennt ihr sehr gut. Ich beschreibe ihn ganz kurz. Er steht um 4 früh auf, um lange Zeit mit Gott verbringen zu können. Insgesamt betet er ca. 7 Stunden pro Tag. In seiner Firma ist er ein Spitzenangestellter. Er ist immer freundlich, ein hervorragender geistlicher Führer in seiner Familie. Hat ein Herz voller Liebe für seine Sprüche 31 Frau und seine perfekt erzogenen Kinder. In der Gemeinde ist er seit 20 Jahren als Diakon tätig, fehlt natürlich in keiner Gemeindeversammlung. Wenn er unterwegs ist, hat er immer Traktate griffbereit. Von seinem Geld gibt er mindestens den Zehnten, meist mehr. Er ist immer bereit, anderen Menschen in Not zu helfen, ein einfühlsamer Seelsorger und. Hör mal auf. Der Phantomchrist. Eine imaginäre Person, die es real gar nicht gibt, ja. Aber viele Christen vergleichen sich mit ihm und fühlen sich, wie kann es anders sein, als Versager. Es ist uns doch völlig klar, dass niemand solch ein Programm erfüllen kann. Und selbst wenn er dazu fähig wäre, müsste er pro Tag 100 Stunden Zeit haben. Vom Verstand her wissen wir sehr gut, dass der Phantomchrist lächerlich ist, aber irgendwie steckt er in unserem Hinterkopf und terrorisiert uns. Christus in uns ist doch die Hoffnung der Herrlichkeit, ja? Halten wir es nochmal fest, Christus allein ist in der Lage, alles das zu erfüllen, was das Neue Testament über das Christenleben sagt. Lass Christus sein Leben durch dich leben, dann gibt es keinen Glaubensstress mehr. Christus in dir das Leben ist ein aktives Leben im Dienst. Mancher missversteht ja die ganze Sache dahin und auch schon mal passiert, dass er meint, in Christus kann ich und brauche ich ja nichts mehr zu tun. Christus hat alles getan und wird ja auch alles tun. Alle Werke sind schon bereitet, also muss ich nur noch passiv warten, bis irgendetwas geschieht. Däumchen drehen, zurücklehnen, das Fleisch pflegen. Das wäre ein Missverständnis. Nein, es geht darum, das von Gott her schon vollbrachte Werk mit allem Ernst auszuleben. Der Herr Jesus möchte diese Werke durch unsere Leibe hindurch sichtbar und real werden lassen. Es kostet Fleiß, in den bereiteten Werken Gottes zu wandeln. Daran möchte ich keinen Zweifel lassen. Christus, in der das Leben ist ein aktives und dienstbereites Leben. Hudson Taylor hat nach seiner Erkenntnis nicht weniger gearbeitet als vorher, aber anders, gelassener. Er wusste, dass es nicht seine Arbeit ist, auf die es ankommt, sondern dass er einfach Christus in sich Raum gibt. Es geht einfach darum, dass aus welcher Motivation und Kraft besteht oder wird unser Dienst getan. Immer dann, wenn wir in unserem Dienst ausbrennen, was ja nicht selten passiert und gerade im Seelsorgebereich relativ häufig sogar vorkommt, wenn jemand sozusagen hauptamtlich seelsorgerlich tätig ist, da muss ich mich fragen, was war denn meine Motivation, das zu machen? Grundsätzlich muss hier irgendein Haken sein in meiner Motivation. Für wen habe ich es getan? Aus wessen Kraft habe ich es getan? Die Kraft Gottes, die versiegt nicht. Die reicht immer aus. Die eigene Kraft reicht nicht aus. Die ist irgendwann erschöpft. Grundsätzlich aber muss gesagt werden, dass es nichts Gesünderes gibt als ein aktives und dienstbereites Leben. Isaac Watts schrieb mal, mit viel Arbeit muss ich beschäftigt sein, denn für untätige Hände hat Satan immer eine schadenbringende Beschäftigung. Und das stimmt. Zeiten der Untätigkeit sind immer auch Zeiten der größten Versuchung. Denken wir nur an David. Entgegen seiner sonstigen Gewohnheit sandte er Joab in den Krieg und er selbst blieb zu Hause. Als er dann zur Abendzeit aufstand und sich auf dem Dach des Königshauses erging, heißt es, ja, erwischte ihn der Teufel auf dem falschen Fuß. Und es kam zu schwerer Versündigung mit katastrophalen Folgen für ihn selbst, für seine Familie, ja, für das ganze Land. Das wäre vermeidbar gewesen. Darum tun wir grundsätzlich nur Gutes, wenn wir unsere Freizeit auch mal einsetzen für die Sache des Herrn. Länger dauernde Untätigkeit, Müßiggang vermeiden. Zeiten der Erholung sind wichtig und notwendig. Davon rede ich nicht. Ich nenne das nicht Müßiggang, okay? Ihr wisst schon, was ich meine. In der Gefahr stehen ja gerade eben Arbeitslose, Rentner, Leute, die nicht mehr eingespannt sind in einem bestimmten Tagesablauf, ja, die dann frei sind, dies oder das zu tun, dass sie irgendwo hier aus dem Tritt geraten, gewissermaßen. Und das wird das Leben in sehr negativer Weise bestimmen. Noch etwas möchte ich sagen, wir müssen nicht ständig geistliche Nabelschau betreiben, indem wir uns dann dauernd fragen, mache ich das jetzt aus mir selbst oder aus Christus? Ja. So etwas habe ich auch schon gehört, das ist ein Unding. Wenn wir uns mit solchen Fragen quälen, dann werden wir bald unbeweglich und unbrauchbar sein. Gib doch Christus einfach Raum und tu das, was dir vor die Füße gelegt wird. Du musst nicht dauernd hinterfragen, kommt das jetzt von ihm, mache ich das aus meiner Kraft, mache ich das aus seiner Kraft. Mit Christus Leben ist Leben und Leben ist nicht kompliziert, oder? Leben ist nicht kompliziert, wir machen das manchmal kompliziert. Christus und ihres Leben ist sechstens ein fruchtbares Leben, nicht furchtbar, fruchtbar. Wenn wir von Frucht reden, ist es hilfreich, zwischen innerer Frucht und äußerer Frucht zu unterscheiden. Ein Apfelbaum zum Beispiel trägt Äpfel. Das würde der inneren Frucht entsprechen, die Äpfel. Aber diese Äpfel enthalten Kerne, Samen. Wenn so ein Apfel auf den Boden fällt, der Samen in den Boden kommt, könnte da ein neuer Baum wachsen. Das wäre dann äußere Frucht. Und ganz ähnlich ist es auch in unserem Leben. Es gibt diese innere Frucht und die äußere Frucht. Aber die innere Frucht ist in der Natur Voraussetzung dafür, dass äußere Frucht entstehen kann. Ohne Samen wird nichts geschehen. Und das ist im Prinzip im geistigen Bereich nicht anders. Die innere Frucht, und das ist die Frucht des Geistes, ist Voraussetzung dafür, dass äußere Frucht wachsen kann. Äußere Frucht, das sind die Menschen, die durch unseren Dienst entweder zur Bekehrung finden oder auch im Glauben wachsen. Wir dürfen nicht so einseitig nur die Bekehrung eines Menschen sehen. Das Ziel mit einem Menschen ist nicht die Bekehrung, das ist nur der erste Knopf. Das Ziel geht viel weiter. Das Ziel ist, dass dieser Mensch etwas zur Ehre seines Namens werden kann. Dazu ist Bekehrung erstmal notwendig, klar. Bei der Bekehrung wirken auch viele Menschen mit. Da gibt es viele, viele Ereignisse unter Umständen. Menschen, die den schon mal angesprochen haben, wo er hier und da schon konfrontiert worden ist in dem Evangelium. Irgendwann einmal ist es soweit, ist er gewissermaßen reif. Und dann wird er sich vielleicht bei einem Christen bekehren oder mit ihm zusammen das Gebet, Bekehrungsgebet sprechen. Dann sagen wir, der hat ihn zur Bekehrung gebracht. Das ist so einseitig gesehen. Ja. Man übersieht, dass da vielleicht noch ein Dutzend anderer Christen beteiligt war daran. Also wir wissen nicht immer, was in unserem Leben Frucht ist. Ich muss nicht denken, weil durch mich sich noch keiner bekehrt hat, jetzt habe ich keine Frucht im Leben. Das kann eine ganz andersartige Frucht sein. Wenn ich hauptsächlich in der Seelsorge an Christen tätig bin, dann wird da weniger von Bekehrung die Rede sein, sondern dann wird eher davon die Rede sein, dass ich Menschen helfe, Christen helfe, dieses Leben zu leben im Glauben. Und das ist Frucht. Alles, was irgendeinem Menschen hilft auf diesem Weg, den Gott mit ihm hat, diesem Ziel näher zu kommen, das Gott mit ihm hat, das ist Frucht. Das ist so zu sehen. Aber wie gesagt, äußere Frucht setzt innere Frucht voraus. Nun haben wir diese Geistesfrucht, die ist uns ja allen gegeben. Keiner kann sagen, ich habe sie nicht. Es ist ja nicht so, dass wir sie bekommen müssen, sondern diese Geistesfrucht, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Enthaltsamkeit, dann könnte man noch andere Dinge wie Wahrhaftigkeit, Demut und so weiter dazu nehmen. Diese Frucht ist doch nichts anderes wie die Beschreibung des Charakters Jesus von Jesus Christus. Das ist ein Charakter. Und da, wo Jesus Christus sein Leben in uns Raum hat, da wird sein Charakter auch sichtbar. Und das ist dann Geistesfrucht. Und genau das ist die Voraussetzung für äußere Frucht. Also der Schlüssel zu einem fruchtbaren Leben liegt in der Lebensgemeinschaft mit Christus. Das ist das, was Hudson Taylor auch klar geworden ist und wichtig geworden ist. Das Geheimnis der Fruchtbarkeit ist in Johannes 15,5 so ausgedrückt: Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Wer in mir bleibt und ich in ihm. Versteht ihr, in Christus bleiben, damit ist nicht gemeint, dass ich aus Christus herausgehen kann in dem Sinne, dass ich wieder irgendwo außerhalb von Christus bin. Das geht nicht. Das ist nicht gemeint. In Christus bleiben, in dieser Lebensgemeinschaft mit dem Leben, die es ermöglicht, dass sein Leben durch unser Leben hindurch wirksam werden kann und fließen kann. Da, wo ich aus dem Ego heraus lebe, da bleibe ich nicht in Christus. Ich bin zwar in Christus, aber in diesem Sinne bleibe ich nicht in ihm, weil diese Lebensgemeinschaft getrübt ist, weil dann mein Ego sich entfaltet, mein Fleisch sich entfaltet und das ist kein gutes Zeugnis für Gott, ist schon klar. Und Christus ist in meinem Leben sozusagen ausgeschaltet. Nur eines muss man natürlich verstehen und festhalten: Wir können nur so viel Lebensgemeinschaft mit ihm haben, wie wir auch die Todesgemeinschaft mit ihm suchen. Das Leben kommt aus dem Tod. Gottes Prinzip ist manchmal paradox, oder scheinbar paradox. Sein Prinzip heißt: Ohne Kreuzigung keine Auferstehung, ohne Selbstverleugnung kein Auferstehungsleben, ohne Zerbruch keine Frucht. Das ist das Prinzip. Jesus sagt einmal, Johannes 12,24: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Das ist ein geistliches Grundprinzip. Natürlich hat Jesus hier primär zunächst mal sich selbst gemeint mit dem Weizenkorn, aber es ist ein geistliches Grundprinzip. Das Leben kommt aus dem Tod in diesem Fall. Der Herr Jesus musste sterben, damit er Auferstehungsleben empfangen konnte. Wir müssen wiederum mit ihm zusammensterben, damit wir sein Auferstehungsleben auch bekommen. Und wir müssen wiederum täglich immer wieder neu sterben, wie Paulus sagt, ich sterbe täglich, damit dieses Auferstehungsleben dann auch in unserem Leben wirksam wird. Daraus ergibt sich folgende Erkenntnis: Die beste Evangelisationsmethode liegt darin, dass wir unser Leben Jesus ganz hingeben. Das ist eigentlich total komisch, oder? Das klingt so ganz anders wie das, was man heute sonst so liest, über wie man Menschen erreichen kann und wie man Gemeindewachstum erreichen kann und so weiter. Die ganzen Prinzipien, was man tun muss, die Methoden, die man anwenden muss, um Menschen zu erreichen, davon sehen wir in der Schrift ja eigentlich gar nichts, ja? Sondern Frucht, wir reden doch nicht davon, wie wir unsere Stühle füllen können in der Gemeinde, oder? Hoffentlich. Das sollten wir nicht so wichtig sehen, aber die Stühle zu füllen, das ist schon möglich, das kann man schon durch Managementmethoden erreichen, ja, dass die Stühle voll werden, dass man vielleicht ausbauen muss und immer mehr Leute kommen. Ja, ja. Wenn das Fleisch angesprochen wird, dann wird man sehr schnell viele Besucher haben. Darum soll es ja nicht gehen, es soll um Frucht gehen. Und Frucht ist schon mal was anderes. Ja? Und das ist das Prinzip der Fruchtbarkeit. Ich denke, da wo ein Mensch in der ganzen Hingabe an Jesus lebt, da wird Frucht entstehen. Die muss er nicht machen, die entsteht einfach. Die schafft der Weinstock. Frucht muss wachsen. Und sie wächst auf dem Boden der Selbsthingabe. Wenn eine Handvoll von uns die Ganzhingabe in völliger Radikalität lebt, dann wird sich etwas bewegen, hier in dieser Gemeinde und in unserem Umfeld. Garantiert, dann würde sich was bewegen. Erweckung, wir reden viel von Erweckung, wir wollen Erweckung, wir beten vielleicht auch für Erweckung. Erweckung fängt hier an. In meinem Herzen und in meiner Beziehung zu Jesus. Da fängt sie an. Und Erweckung ist nicht Sache irgendeiner Methode und ich werde Erweckung nicht erleben, weil ich jetzt ein paar Nächte durchbete. Wenn mein Herz nicht an Jesus hingegeben ist und ich nur meine, ich kann da irgendetwas erzwingen durch Gebetsnächte, dann wird das nichts bringen. Gar nichts. Aber wenn mein Herz an Jesus Christus ausgeliefert ist, dann wird etwas geschehen. Das muss sein. Das ist das Prinzip der Fruchtbarkeit. Okay. Frucht wird unterschiedlich sein. 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig. Sagt der Herr Jesus. Da muss der Vater, der Weingärtner, auch noch ein bisschen Hand anlegen, das wissen wir. Der muss die Reben beschneiden und so weiter. Der muss da schon noch ein bisschen sauber machen, das ist schmerzhaft unter Umständen. Da erfahren wir manche Dinge im Leben, die uns gar nicht gefallen, die uns Noten machen, die uns Mühe machen. Aber das sind genau diese Erfahrungen, die notwendig sind, damit Frucht da sein kann. Das wäre doch schön, oder? Wenn das auch hier passieren könnte, in Wetzikon. Damit möchte ich jetzt schließen und ich möchte dann vorschlagen, jetzt kommen wir erstmal zum Ende, das triumphale Ende. Also Trompeter und Säckingen. Ja, dass wir jetzt noch ein Lied singen, oder? War so gedacht und dann haben wir noch eine Frage Zeit.